Fritz. Podcast.
Dennis Kogel, Trackback.
Über 300.000 Menschen bei über 30 Grad in überfüllten Hallen auf quietschendem Linoleum und durch den künstlichen Nebel könnt ihr riesengroße Videospielfiguren ausmachen und aus ihren Augen fliegen Laser und sie schießen mit T-Shirt. Das ist die Gamescom, die größte Spielemesse überhaupt in Köln. Zwischen dem Lärm, zwischen den Lasern gibt es aber wahnsinnig spannende Menschen, Spielemacher, Blogger, Autoren. Und wollt ihr hören, wie es sich so auf der Gamescom anhört? Es hört sich ungefähr so an. Es ist ziemlich laut. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Das kommt noch, irgendwann geht's dann richtig los und es ist wirklich, wirklich voll. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Leute gefragt, wie die das so auf der Gamescom fanden. Und das fand ich ganz witzig, weil die fanden, also hört das mal selbst.
Bei Halo, da standen wir, glaube ich, 2 Stunden fast.
Extrem voll, also es ist dieses Jahr wirklich voller als letztes Jahr.
Nicht so der Burner.
Ja, gab es nichts, wo wir unbedingt anschauen wollten.
Ich habe ein bisschen mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich, aber was soll man machen?
Ich finde das so super. Was soll man machen? Vielleicht nicht zur Gamescom gehen, wenn man das so doof findet. Aber wenn die Leute, die ganz normal zur Gamescom gegangen sind, das nicht so geil fanden, dann liegt das vielleicht daran, dass man sich unglaublich lange anstellen muss, um überhaupt sich die Spiele anzuschauen. Und deswegen habe ich mir jemanden geschnappt, der das geschafft hat, sich die ganzen Spiele anzuschauen. Nämlich den Manuel Fritsch. Manu ist ein Podcaster, der macht den Podcast Insert Moin, ist ein täglicher Videospiele-Podcast. Mit dem habe ich eben gequatscht, weil er nicht nur von der Messe gepodcastet hat, er war eben auch in der Jury, hat sich also alle Spiele angeschaut und ich wollte halt wirklich von Manu wissen, wie war denn eigentlich die Gamescom für jemanden, der nicht 2 Stunden für Halo anstehen muss?
Ich freue mich immer wahnsinnig auf die Woche Gamescom, aber es liegt jetzt nicht hauptsächlich an dem Messestress, sondern einfach, dass man hier so das Gefühl hat, man kommt zu einem Klassentreffen oder zu einem Familientreffen. Und das Ganze gepaart mit einfach vielen Spielen angucken, viele Menschen wieder treffen, neue Menschen kennenlernen. Also so als Event mag ich die Gamescom sehr gerne.
Das klingt jetzt aber nicht so begeistert von der eigentlichen Gamescom.
Doch, unbedingt. Nein, ehrlich, die Spiele rücken halt so ein bisschen in den Hintergrund, obwohl sie eigentlich der Hauptgrund sind, warum wir hier sind. Aber man hat halt immer nur so kleine Spiele-Häppchen. Und viele Spiele, große Rollenspiele, die muss man halt eigentlich erst so 1-2 Stunden erkunden. Oder auch vielleicht kleinere, so zarte Indie-Perlen, nenne ich es jetzt mal, die ihren Charme irgendwie erst entfalten, wenn du halt alleine im Zimmer sitzt und dieses Spiel 20-30 Minuten so auf dich wirken lässt. Das funktioniert in so einer Messeumgebung einfach schlecht. Also es funktioniert weder in den großen Besucherhallen, wo man sich 2-3 Stunden anstellen muss, um dann mal 10 Minuten Gameplay zu sehen. Da kann man ganz, ganz schwer nur einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Und im Pressebereich ist es nicht viel besser, weil du halt Präsentationen bekommst, wo die Publisher dir natürlich auch das beste Bild des Spiels zeigen, was sie vorbereitet haben und sich daraus ein Urteil zu bilden. Aber es gibt dir einen guten Überblick über die Branche und über die Welt der Spiele, so sag ich mal, was neu kommt und was demnächst erscheint.
Hast du irgendwas gesehen, was dich beeindruckt hat von den Spielen her?
Also da muss ich ganz klar sagen, die Virtual Reality Geschichten, die jetzt auf den Markt kommen, also das sei einerseits Oculus Rift zu nennen, die mit einer Weiterentwicklung, also das hat man ja so die letzten Jahre immer wieder mal Test gespielt und das sind Sachen, die kann man natürlich auf der Gamescom super gut ausprobieren, weil dieses Erlebnis, gerade bei Virtual Reality, muss man es mal gespielt haben. Also ich habe ganz viele Leute getroffen, die sagen so, ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird. Das wird auch noch eine große Frage werden, ob die Konsumenten bereit sind, so viel Geld auszugeben für eine Brille, in der man sich komplett abschottet und die sehr viel technische Hürden noch zu meistern hat. Aber die Sachen hier auszuprobieren, wenn man es dann mal erlebt hat, dann ist man eigentlich komplett davon überzeugt, weil es wahnsinnig... was ist das deutsche Wort für Immersion? Also einnehmend oder vereinnehmend ist. Man ist dann wirklich in dieser Welt drin und über die letzten Jahre hinweg haben wir wirklich gemerkt, dass es von der Technik natürlich immer besser wird. Und ich habe zum Beispiel Oculus Rift eine neue Demo ausprobiert und ich war mit einem anderen Menschen gemeinsam in einem virtuellen Raum und wir haben uns gegenseitig Sachen zugeworfen, man konnte Sachen fassen, man konnte eine Steinschleuder nehmen oder auf Sachen schießen und nach ein paar Minuten vergisst man, dass man in dieser virtuellen Welt ist. Und das wird, glaube ich, auch eine ganz große gesellschaftliche Frage noch aufwerfen. Ja? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen, die auch schon vielleicht gefährdet sind, ein Suchtpotenzial bei normalen Videospielen zu haben, was passiert mit diesen Menschen, wenn die dann in einer virtuellen Welt sind, in der alles möglich ist?
Vor allem, was passiert, wenn man eine Brille aufhat und dann gegen eine Wand läuft? Gab es denn auch irgendeine größere Enttäuschung bei der Gamescom für dich?
Enttäuschung ist immer schwierig zu sagen, weil, wie eingangs gesagt, ist es sehr schwer, so ein Spiel zu beurteilen. Aber als Enttäuschung habe ich so wahrgenommen, wenn man die Spiele nicht selber anspielen kann. Also es gibt viele Präsentationen, die dauern 10, 15 Minuten, dann bekommt man einen kurzen Eindruck vom Spiel, aber man kann noch nicht selber spielen. Und aus diesen Präsentationen habe ich so das Gefühl, geht man ein bisschen mehr enttäuscht da raus, weil man einfach sagt, ja, das war jetzt einfach ein längerer Werbeclip, den ich mir da angeschaut habe. Ich würde aber gern wissen, wie funktioniert das Spiel oder wie fühlt sich das an. Aber große Enttäuschung, dazu sind die Publisher, glaube ich, zu clever, als dass sie schlechte Präsentationen machen. Also immerhin sind die Präsentationen gut gemacht.
Die Präsentationen sind tatsächlich gut gemacht und ich muss Manu wirklich recht geben, die Virtual Reality Sachen, die waren auch für mich ein kleines Highlight. Für viele andere Journalisten, die hatten schon so ein paar Highlights gefunden, aber so insgesamt ging es denen, glaube ich, sehr oft wie den normalen Besuchern vorhin, die waren dann so ein bisschen enttäuscht. Den Link zu Manus Podcast Insert Moin, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und da gibt's auch die Links zur Musik in dieser Sendung und die klingt heute etwas anders.
Oh,
Das war Ditto von Grimecraft featuring Absurdist. Grimecraft kommt aus San Francisco. Der macht so Sachen für ein Label von Videospielmusikern von DJ Cutman. Den hört ihr nachher noch in der Sendung. Und ansonsten macht er so Sachen in Japan.
Fritz Trackback.
Das hier ist das Trackback Games Spezial bei Fritz. Ich spreche hier über die Spiele und die Themen der Gamescom in Köln. Und es gibt auf der Gamescom immer wieder so große Themen, die jetzt nicht einfach nur die Spiele sind. Und eines der großen Themen dieses Jahr war E-Sports. Also E-Sports, wenn ihr das nicht kennt, sind professionelle Spieler, die auf Turnieren um Geld spielen. Und eines der Spiele, die gerade wachsen, das ist Heroes of the Storm. Das ist ein Spiel, in dem sich so, das könnt ihr euch vorstellen, da prügeln sich halt so Zauberer und Krieger in taktischen Schlachten gegeneinander um. Das kommt von Blizzard, das sind die Leute, die schon StarCraft zu einem riesen Sport gemacht haben, zumindest in Südkorea. Und ich habe mich auf der Gamescom getroffen mit Dustin Browder, dem Game Director von Heroes of the Storm, und mit K.O. Milker, dem Chefproduzenten. Das sind also wirklich die Leute, die das leiten. Und K.O. habe ich zuerst gefragt, ist Heroes of the Storm jetzt eigentlich der nächste große E-Sport?
Heroes of the Storm ist ein aufsteigender E-Sport. Wir haben daran gearbeitet, ein Spiel zu machen, das Spaß macht zu spielen. Das Spiel ist sehr temporeich. Eine Runde dauert durchschnittlich 20 Minuten. Es ist Action, von Anfang bis Ende. Es eignet sich zum Spielen, aber auch zum Zuschauen. Aktuell kratzen wir nur an der Oberfläche des E-Sport-Potenzials. Wir haben erst im Juni richtig losgelegt. Unser E-Sport-Wettbewerb ist Road to BlizzCon. Das ist unsere Weltmeisterschaft. Sie findet im November statt auf der BlizzCon in Anaheim in Kalifornien. Wir sehen viel Action in allen Regionen. Es gibt 4 regionale Qualifikationsrunden. Nordamerika ist richtig stark. Europa wird gerade sehr spannend. Das Spiel hat großes Potenzial.
Dustin, du als Game Director, der alles zusammenhält, wie versuchst du, dieses Potenzial auszunutzen, um die E-Sportigkeit des Spiels zu verstärken?
Wir haben bei Blizzard jahrelang an E-Sports gearbeitet. Das Kern unseres Teams sind Leute von Warcraft 3. Unsere Künstler waren bei StarCraft Brood War dabei. K.O. und ich haben an StarCraft 2 gearbeitet. Wir sind einfach daran gewöhnt, Spiele zu designen, die im Kern E-Sport sind. Und eine Sache, die wir rausgefunden haben, vieles, was ein Spiel großartig macht, macht ein Spiel auch zu einem guten E-Sport-Titel. Spiele, die einfach zu verstehen sind, in denen du das Schlachtfeld immer im Blick hast, spannende, saubere Spielmechaniken mit komplexer Strategie. All das macht ein gutes Spiel aus und einen guten E-Sport-Titel. Und dann musst du nur den E-Sport mit Features unterstützen. Beobachter-Modi, Replays, um deine Shoutcaster-Community aufzubauen. All diese Dinge machen das Spiel wertvoller. Und dann haben wir in den letzten Jahren ein ziemlich großes E-Sport-Team angeheuert, die mit unseren weltweiten Partnern zusammenarbeiten. Wir sind Fan davon, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die für E-Sports brennen, die den besten E-Sport in jedem Land machen, die Unglaubliches auf die Beine stellen. Wir wollen den E-Sport gar nicht selbst bestimmen. Wir wollen die besten Partner finden, die besten Turnierorganisationen, die besten Spieler, die besten Teams, um mit ihnen daran zu arbeiten, den E-Sport so zu unterstützen, wie sie es für am besten halten in ihrem Teil der Welt.
Eure Konkurrenz mit Dota, League of Legends, Smite, die ist riesengroß. Wo seht ihr Heroes of the Storm aktuell?
Das ist unser erstes Jahr. Wir hatten nur ein paar Monate und es war großartig. Wir sind sehr zufrieden. Hast du Heroes of the Storm gesehen? Unser Uniturnier in Nordamerika, März, April letztes Jahr? Unglaublich. Die Videos sind auf YouTube. Du kannst die Leidenschaft des Publikums spüren, den Skill der Spieler sehen. Sehen, wie knapp die Runden ausgingen, obwohl es wie ein absolut klarer Sieg aussah im Finale. Es war richtig spannend. Unglaubliche Spiele. Wir sind sehr happy mit der Community und ihrer Reaktion.
K.O., du bist fürs Organisatorische zuständig. Lass uns mal über Heroes of the Storm sprechen. Ich finde ja, es ist wirklich schwer, ein Fan eines E-Sport-Teams zu sein, wenn du da nicht selber total drin steckst. Aber es ist sehr gut möglich, Fan deines Uni-Teams zu sein. Das ist sehr, sehr clever. Wie ist Heroes of the Storm entstanden?
Wir haben eine Gruppe innerhalb Blizzard called TESPA.
Innerhalb von Blizzard gibt es ein Team namens TESPA, The Esports Association. Und die haben Esports-Clubs in Unis im ganzen Land aufgebaut. Die Idee für Heroes of the Dorm kam von TESPA. Sie wollten diese Gelegenheit ganz am Anfang ausnutzen. Heroes of the Storm stand da noch ganz am Anfang. Wir waren in der Beta-Phase. Aber sie wollten unbedingt ein cooles Turnier für alle machen. Der Preis war ein 4-Jahres-Uni-Stipendium. Das war eine Riesenchance für Studenten. Für uns war es ein Test. Wenn wir es schaffen, ein spannendes Ding zu machen aus einem Amateur-Uni-Turnier, dann ist das ein gutes Zeichen für professionellen E-Sport in Heroes of the Storm. TESPA haben es komplett aufgebaut. Wir hatten 900 Teams aus allen Unis in Nordamerika. Aktuell schauen wir aufs nächste Heroes of the Dorm. Aber wir wollen auch ähnliche Dinge machen in anderen Ländern. Da werden es nicht unbedingt Unis sein. Uni-Rivalitäten sind nicht überall so beliebt wie in Nordamerika. Aber wir suchen nach Möglichkeiten zu sagen, hey, wir wollen Amateuren, Leuten, die nicht auf diesem Profi-Level spielen, nicht in Profiteams sind, eine Möglichkeit geben, ein Turnier zu spielen, das genauso aufregend ist wie bei den Großen.
Also, ein schnelles, actionreiches Spiel, Turniere für alle und Komfortfunktionen für die Fans, das sind so die Zutaten für einen guten E-Sport-Titel. Das haben mir Keo Milka und Dustin Browder verraten, die beiden Chefentwickler hinter Heroes of the Storm, einem Spiel, das muss ich jetzt zugeben, ich bin da sehr süchtig nach. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links. Geht mal drauf, ich brauche ein paar Mitspieler. Und jetzt, da gibt es Musik, und zwar Jet Squid Radio von DJ Cutman. Das hier ist das Trackback Games Spezial mit ganz vielen Videospielsachen von der Gamescom. Und die Gamescom, die hatte ja auch ein paar Überraschungen, ein paar interessante neue Spiele, die tatsächlich vorgestellt wurden, wo keiner mit gerechnet hat. Oder naja, zumindest nur so halb, wenn man nicht alles ganz, ganz genau mitverfolgt. Und welche die größten waren, wirklich wie die Spiele, die über die alle gesprochen haben, das sagt euch jetzt Wayne Schlegel.
Mafia 3. Kurz vor der Messe hat Publisher 2K bekannt gegeben, dass ein Nachfolger kommt zu einer Spielereihe, die eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Die Überraschung dann, bei Mafia 3 geht es gar nicht um das Chicago oder New York der 30er Jahre, nicht um Al Capone und Zigarren, es geht um New Orleans in den 70ern. Held ist Clay, schwarzer Vietnam-Veteran, der heimkehrt und sieht, wie seine Gangsterfamilie rassistischen Mafiosi zum Opfer gefallen ist. Dann gibt's Rache und Blut und Geballer. So richtig spannend sah das alles bisher nicht aus, aber die 70er Jahre und der sehr aktuelle Rassismusbezug könnten spannend werden. Auf GameStar.de gibt's Interviews mit den Entwicklern. Eine neue Erweiterung von World of Warcraft. Und alle so, hä? Da kam doch schon vor 6 Monaten eine. Der Grund für Legion, so heißt das neue Ding, könnten die sinkenden Spielerzahlen sein. Nur noch etwas über 5 Millionen Menschen spielen noch World of Warcraft und zahlen dafür Geld. Vor ein paar Jahren waren es noch 12 Millionen. Ein komplett falscher Schritt, sagt Philipp Neubauer auf gamespilot.de. World of Warcraft braucht nicht neue Monster und Helden, es muss fundamental überarbeitet werden, damit die Spieler zurückkommen. Das Spiel der Messe für viele Spieleredakteure war eine komplette Überraschung. Stellaris vom schwedischen Entwickler und Publisher Paradox, die überkomplexe Simulationen erschaffen. Stellaris soll die nochmal alle toppen. Es simuliert ein komplettes Universum und es beinhaltet alle Science-Fiction-Universen der Menschheitsgeschichte. Ihr wollt Star Trek nachspielen? Geht klar. Star Wars? Warum nicht? Gegen Dämonen aus einer anderen Dimension kämpfen? Macht halt! Stellaris klingt so, als ob ihr endlos mit Freunden darüber sprechen könnt und das ist ein gutes Zeichen. In einem Video auf GameStar.de erklärt Michael Graf, was Stellaris zum coolsten Spiel der Messe macht.
Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Das waren die wichtigsten Neuankündigungen der Gamescom im Trackback Games Spezial. Trackback.fritz.de. Da gibt's die ganzen Links. Und die Gamescom, wenn ihr da seid in Köln auf der größten Spielemesse überhaupt, so sagt die Gamescom zumindest selbst, und wenn man den Besucherzahlen glaubt, die über 300.000 Menschen stark sind, dann stimmt das auch. Und das ist wirklich anstrengend. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, ihr lauft durch die Hallen, es ist heiß, es ist stickig, man muss lange anstehen, um Spiele spielen zu können für 15 Minuten. Das ist laut, währenddessen wird man beschallt und beworfen mit T-Shirts. Und bei so einer Messe, da braucht ihr einfach etwas, um zu entspannen. Und ich habe da was für euch. Ihr braucht Prune. Prune ist ein Spiel darüber, ein Gärtner zu sein. Ihr wischt mit dem Finger über den Bildschirm und dann sprießt aus dem Boden so ein kleiner Setzling. Und der wächst dann zum Baum. Aber damit der hoch genug wächst, müsst ihr immer wieder Äste abschneiden. Und nur so schafft ihr die Level. Und das ist wirklich so schön. Das ist so entspannend. Und am Ende kommen dann diese wunderschönen komplexen Bäume raus. Also wenn ihr unterwegs dann spazieren geht oder so, und dann seht ihr so einen Baum, der ganz, ganz schief gewachsen ist. Irgendwie um ein Gebäude rum, irgendwie unter einer Brücke durch. Und das ist so schön. Ne? Weil solche Bäume kommen halt bei Prune raus. Solche komischen Bäume, die das irgendwie trotzdem geschafft haben. Und das hat mir das Leben findet einen Weg Gefühl gegeben. Sehr, sehr erhaben, sehr entspannt. Perfekt zum Durchatmen auf so einer Messe. Prune gibt's aktuell leider nur für iOS. Kostet ein paar Euro, lohnt sich aber. Schaut euch das mal unbedingt an. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und das hört sich so entspannt an. Das hört sich so entspannt an. Und dann hören wir damit auf mit dieser Entspannung. Und dann gibt's nämlich Musik. This Love von Chiropon. This love is for real. It's the way you make me feel. 'Cause you're the only one. The only one. The only one. Yeah, you know that this love is for real. It's the way you make me feel. 'Cause you're the only one. The only one. I need you everything to me. We'll be right back.
Pit Crew we go.
Whistler von Shirobon, ein Chiptunes-Künstler. Und wer Chiptunes mag, der kennt natürlich Chipcell. Die macht fabelhafte Musik auf einem Gameboy. Und Shirobon, das ist jemand, den Chipcell gut findet. Also Shirobon ist quasi der Chip-Musiker, den Chip-Musiker gut finden. Und Chip-Musik ist die Musik, die entsteht, wenn Leute auf Gameboys Musik machen, was ich sehr, sehr, sehr faszinierend finde. Shirobon kommt aus London, macht sehr, sehr tolle Sachen. Könnt ihr euch anschauen. Wir haben die Links dazu zu der Musik auf den Blog gepackt, trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Ich bin gerade wieder zurück von der Gamescom, die größte Spielemesse überhaupt. Und die Gamescom, die also normalerweise, wenn man da hingeht und die Leute fragt, was sie da so sehen wollen, dann sagen sie dir FIFA, Call of Duty, Halo. Halt so die Konsolen-Blockbuster, klar. Die haben auch die größten Buden und den meisten Laser. Und in den letzten Jahren haben aber die Indie-Games zugenommen. Diese kleinen spannenden Spielexperimente, die ich so toll finde, die haben langsam einen festen Platz auf der Messe bekommen. Und der ist jetzt zum zweiten Jahr in Folge richtig groß geworden. 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche für 42 Indie-Entwickler auf einem einzigen Stand. Und das heißt, die Indie Arena. Silja Reingans von der International Games Week in Berlin war daran beteiligt, hat auf Facebook ganz, 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 ganz viel drüber geschrieben und ich habe sie einfach mal getroffen und gefragt, sag mal Silja, hast du das alles etwa alleine aufgebaut, diese ganzen 500 Quadratmeter?
Also erstmal, ich war es natürlich nicht alleine und ich bin auch gar nicht so der Leader im Team. Eigentlich ist das Ganze eine Idee von Oliver Eberlei gewesen, auch schon vor 2 Jahren. Das heißt, er hat das letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon gemacht, aber in einem sehr, sehr, sehr viel kleineren Rahmen. Also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, 12 Entwickler auf dem Indie-Arena-Stand und dafür gab es dann noch einen zweiten Stand, den Indie-Mega-Booth, der eigentlich aus den USA kommt. Und die wollten aber dieses Jahr nicht nochmal kommen und deswegen hat dann Oliver gedacht, okay, scheiß drauf, wir machen das einfach selber und hat spontan mal den Stand einfach auf die 10-fache Größe vergrößert und jetzt haben wir halt nicht 12, sondern 42 Entwickler.
Großartig. Wie lange habt ihr das vorbereiten müssen?
Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Wir haben im Juni angefangen. Also wir hatten im Mai die ersten Gespräche und haben dann so ein bisschen ausgelotet, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, was wollen wir irgendwie, wie viele wollen wir dabei haben und so weiter. Aber die meiste Arbeit ist dann tatsächlich ab Juni passiert und der Juli war einfach nur noch völlig verrückt.
Wie viele Nachtschichten habt ihr gemacht?
Zu viele. Ich habe sie irgendwann aufgehört zu zählen. Das Ding ist, wir sind 5 Leute im Team und jeder von uns hat eigentlich einen Vollzeitjob. Das heißt, das ist unser kleines Seitenprojekt, unser Hobby sozusagen. Und es trägt Züge von Wahnsinn, das zu machen.
Was ist so das Schwierigste daran, so eine Indie-Arena hierhin aufzustellen? Was ist so die größte Herausforderung daran?
Ich glaube, das war tatsächlich für jeden im Team was anderes. Also einerseits ist es Kommunikation mit den Devs. Wenn du 42 Teams hast, sind es ja mehr als 42 Leute. Und dass dann tatsächlich jeder auch immer genau das mitgekriegt hat, was er wissen sollte, es ist eine unfassbare Herausforderung.
Bestes Erlebnis in der Indie-Arena?
Oh, das ist schwierig. Aber sehr, sehr, sehr cool war gestern unsere standeigene kleine Preisverleihung. Wir hatten nämlich das Glück, dass einer von unseren Sponsoren, Inno Games, gesagt hat, hey, wir finden das alles so cool, wir finden die Spiele so geil. Wir möchten euch Geld geben und dafür könnt ihr einen Award für eure eigene Booth machen. Ist natürlich sehr cool. Das heißt, wir hatten 1.000 Euro, die wir an das beste Spiel auf dem Stand vergeben konnten. Haben dann noch relativ spontan, nämlich gestern Morgen, eine Jury organisiert, die sich alle Spiele anguckt. Und dann hatten wir gestern Nachmittag um 17.30 Uhr so eine kleine Preisverleihung auf unserer Bühne, wo dann alle Devs zusammengekommen sind. Da habe ich sie tatsächlich auch alle das erste Mal gemeinschaftlich gesehen. Das war ganz cool. Und dann wurde Kingdom ausgezeichnet für das beste Spiel am Stand. Und die haben sich ja so krass gefreut. Die waren völlig aus dem Häuschen, weil halt auch vorher noch nicht angekündigt worden ist, es gibt einen Check mit Geld zu gewinnen, sondern die wussten nur, es wird irgendwer bestes Spiel am Stand. Und dann standen sie so auf der Bühne und der Mensch von Inno Games meinte dann so, und hier ist euer Check über 1000 Euro. Und sie so, was? Und dann kam halt noch dazu, dass Intel uns noch eine Steam-Maschine gegeben hat dazu und Razer hat auch noch was reingegeben und sie so, was? Auch noch eine Steam-Maschine und was noch mehr? Und die konnten es gar nicht fassen. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten, ich glaube, der beste Moment kommt noch am Sonntag, wenn die Messe zu Ende ist und wir erstens alles hinter uns haben und zweitens dann irgendwie noch ein Gruppenfoto mit allen machen und irgendwie so, ja, keine Ahnung, so allgemeine glückliche Stimmung ist. Und ansonsten, es gibt immer wieder so kleine Momente, wenn die Leute dann zu dir kommen und sagen, ey, es ist so geil, dass ihr das macht, danke schön, dass wir hier sein können und so, dann einfach geil.
Was wünschst du dir für Indies auf der Gamescom in der Zukunft?
Eine eigene Halle. Fände ich cool.
Das fände ich auch cool. Silja Reingans hat die Indie-Arena organisiert. 500 Quadratmeter für Indie-Entwickler und ihre coolen Spiele. Und Indie-Entwickler, die sich auch wirklich, wirklich freuen, wenn es Preise gibt. Mein Lieblingsbereich der Messe, ganz, ganz klar, so viele tolle Sachen. Es gab das Horrorspiel The Flock, Curious Expedition über Wissenschaftler, die auf Dinos reiten. Kingdom, das diesen Preis bekommen hat. Das sieht alles so super aus. Ihr könnt euch die Spiele alle anschauen. Den Link gibt's auf trackback.fritz.de. Jetzt Musik ausspielen. Baryogenesis von Lifeformed.
Thank you.
Baryogenesis war das, von Lifeformed. Ist ein Kerl, der heißt Terrence, kommt aus Portland, einer Hipster-Metropole, hat die Musik gemacht für ein kleines Indie-Game namens Dust Force. Und die Musik in diesem Spiel war das, was mich daran am meisten beeindruckt hat. Und jetzt ist er Musiker für Doku-Filme, auch über Videospiele. Ich habe auf der Gamescom ein paar interessante Leute getroffen. Und gerade gab es ja eben das Interview mit Silja über die Indie-Arena, die 500 Quadratmeter voll mit experimentellen Spielen auf der Gamescom in Köln. Und ich bleibe da auch im Indie-Bereich. Ich habe nämlich zwei super spannende Spielemacher aus Kassel getroffen. Es war ganz ein Zufall, die habe ich über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt, die mit denen zusammenarbeitet. Und das sind zwei Leute, der Designer Daniel Goffin und der Programmierer David Prima von Jumpsuit Entertainment. Und die beiden arbeiten an Perlinoid. Das ist ein Arbeitstitel, das kann sich niemand merken. Perlinoid, ich vergesse es immer wieder. Das ist so ein kleines Puzzlespiel mit sehr, sehr interessanten Ideen. Da geht es darum, so bunte Figuren zu kombinieren, damit sie die Farbe wechseln. Und ich fand das so schön. Ich habe so eine frühe Version ausprobiert und ich fand die wirklich so, so toll und interessant. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht das eigentlich? Wie kommt man eigentlich auf sowas und wie macht man eigentlich Rätsel in einem Videospiel? Weil die kommen ja nicht einfach so. Und zuerst habe ich den Daniel, den Designer, gefragt, nochmal das Konzept des Spiels zu erklären, weil das ist wirklich schwer zu verstehen.
Das Interessante an der Mechanik ist, dass wir in diesem Fall Figuren haben, die rot und blau und grün sind, aber sich auch mischen können. Also wir können dann eine Mischfigur herstellen, die aus blau und gelb dann grün wird. Und die grüne Figur kann dann nämlich auch blaue und gelbe Hindernisse überwinden und nicht nur die grünen.
Und das führt mich eigentlich zu meiner großen Frage an euch quasi. Wie kommt man eigentlich darauf? Weil ich verstehe das so einigermaßen, wenn jemand sagt, naja, okay, wir machen so ein Kriegsspiel oder sowas, weil wir mögen Waffen und dann duckt man sich und dann schießt man und das soll sich gut anfühlen. Aber wie erschafft man Puzzle?
Auf das Spielprinzip bin ich mehr oder weniger per Zufall gekommen. Ich habe einfach mit ein paar Dingen rumexperimentiert in dem Spiele-Editor und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass dieses Spielprinzip irgendwie einen interessanten Charakter hat und dann bin ich dabei geblieben. Zu dem Erstellen von den Puzzlen. Also das große Problem, was ich bei vielen Puzzlespielen sehe, ist, dass die Rätsel nicht besonders abwechslungsreich sind. Also die Rätsel können zwar schwer sein, aber ich denke, die Ersteller von den Rätseln versuchen selten, die Rätsel so zu gestalten, dass sie einen gewissen Charakter haben und sich unterscheiden. Und ich versuche ein bisschen in jedem Rätsel so eine Art Pointer einzubauen, dass man, wenn man ein Rätsel geschafft hat, dass man das Gefühl hat, dass man eine bestimmte Art von Aufgabe gelöst hat und nicht, dass man jetzt eins von 100 Rätseln gelöst hat, sondern dass es was Besonderes ist, wenn man ein Rätsel gelöst hat.
Was ist eine gute Rätselpointe?
Also jetzt bei dem letzten, was du jetzt gerade gespielt hast, ist die Pointe, dass man die eine Figur, die da in der Minderzahl ist, also die rote, dass man die quasi einmal im Kreis herumträgt, was auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich erscheint oder logisch, also dass man einmal im Kreis läuft, aber dann tatsächlich das Rätsels Lösung ist.
Ich versuche immer, die Rätsel so aufzubauen, dass viele Dinge zu sehen sind, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass man sie nicht tun sollte, weil sie so offensichtlich sind. Und dann quasi mit den schwierigeren und nicht richtigen Dingen anfängt, die dann halt nicht zur Lösung führen. Also das ist Teil der Herausforderung, das Rätsel so aufzubauen, dass man mit den falschen Schritten anfängt.
Was ist so der erste Schritt, wenn man ein Rätsel aufbaut?
Also ich habe ein großes Set von Filzstiften und meistens fange ich einfach an, wild rumzumalen und schmeiß dann alles raus, was keinen Sinn macht und arbeite an den Dingen weiter, die irgendwie vielversprechend aussehen.
Man muss ja dann quasi auch sich so vorarbeiten, dass es am Ende befriedigend ist, auch für den Spieler das zu lösen. Und aber auch nicht zu schwer. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wie man die Balance auch hinkriegt, dass das vielleicht auch nicht zu schwer ist für den Spieler.
Ja, also ich versuche die Level immer sehr klein zu halten. Wie du vielleicht schon gesehen hast, gibt es in jedem Level nicht mehr als 3 Figuren, damit das alles ein bisschen übersichtlich bleibt. Also ich versuche, kleine Level zu machen, die aber trotzdem möglichst schwer sind.
Und eine andere Sache ist ja, dass diese ganzen Rätsel bei euch, ist ja nicht einfach so ein Sudoku-Spiel oder sowas, sondern es ist ja schon ein Spiel, das auch eine Geschichte erzählen soll, mit Charakteren, mit Figuren, mit Hintergründen. Wie bringt man das alles zusammen, dass es sowohl eine Geschichte hat, als auch eben diese Rätsel? Wie passt das alles zusammen?
Jetzt ist es so, wir haben zwei Welten im Grunde, auch auf der narrativen Ebene. Wir erzählen einmal eine Geschichte, die sich anlehnt an ägyptische Mythologie. auch an die Überflutung des Nils, das, was in der ägyptischen Mythologie immer wieder auftaucht, so ein Zyklus von Tod und Sterben und Wiederauferstehung. Und auf einer zweiten Ebene in der Narrative geht es um jemanden, der sein Gedächtnis verloren hat und in einer Science-Fiction-Welt so ein bisschen zu Essen gemacht werden soll. Und die Geliebte oder die Frau, die diese Person liebt, möchte gerne diese Person retten. Und also führt dann auch zu so einer Art Wiederauferstehung. Und das versuche ich auf einer visuellen Ebene zu transportieren, ganz stark über die Hintergründe, dass es dort etwas gibt, das so wie das eine bestehende konservative Architektur, also tatsächlich auch im sprichwörtlichen Sinne mit Häusern, Treppen und so weiter, die dann aber langsam durch eine Flut zerstört wird und aus der dann was Neues hervorgeht, hervorwächst. Und gleichzeitig arbeite ich dann mit ganz klassischen Ansätzen, also werden Comic-Panels drin auftauchen, die dann die Geschichte erzählen und auch Kontraste sind vollkommen in Ordnung, also dass es auch Brüche gibt, gerade bei sowas, wo man auf mehreren Ebenen arbeitet mit der Erzählung und den Figuren, die dann möglicherweise anders aussehen als erwartet.
Das war Daniel Goffin und David Prima. Die beiden machen das Spiel, das Puzzlespiel Perlinoid, das mit so kleinen Rätseln eine düstere Geschichte aus der ägyptischen Mythologie in einer Zukunft erzählt, in der Menschen von Schleim gefressen werden. Das finde ich super, ich liebe sowas, bin ich sehr gespannt drauf. Trackback.fritz.de, da gibt es die ganzen Infos dazu. Und jetzt gibt es Musik von Benny Smiles. Der hat mal Support gemacht für London Grammar und Ghost Poet und richtig berühmt bei Games-Leuten ist er mit dem Hotline Miami-Theme geworden. Benny Smiles, Hotline Miami, jetzt für euch. We'll be right back. Und an dieser Stelle würde ich bei Trackback normalerweise mit einem Blogger oder einer Bloggerin sprechen oder einem YouTuber oder einer YouTuberin und so weiter und so fort über deren Projekt, über deren Leben. Aber das ist das Games-Spezial, Leute. Ich spreche mit Menschen, die Spiele machen. Letztes Mal war der Kerl da, der die Musik in Minecraft gemacht hat, Daniel Rosenfeld. Und dieses Mal gibt's ein Interview von der Gamescom. Da habe ich Michael Tschertschupan gefunden, der ist Spieleautor. Er schreibt also die Geschichten von Spielen. Oder zum Beispiel, wenn ihr Bücher in Spielen findet, die hat er auch geschrieben. Ich wollte wissen, wie das geht. Und meine erste Frage war, wie ist dieser Job? Du schreibst ja so eine Story, da stellt man sich zumindest vor, du schreibst halt einfach nur so eine Story, dann ziehst du eine Sonnenbrille an, du spazierst zu den Programmierern und sagst, hier, mach das und alle fallen auf die Knie und über dir wird Geld ausgestattet. Ist so das Leben eines Spieleautors.
So sieht vielleicht die wilde Fantasie eines Spieleentwicklers aus, aber die Wirklichkeit ist eigentlich ganz anders. Als Spieleautor machst du es nicht wie ein klassischer Autor, also du sitzt wirklich nicht zu Hause und schreibst im Prinzip dein Manuskript durch von A bis B, sondern du musst immer das in Korrespondenz mit deinem Team machen. Und natürlich hast du eine Idee, du hast einen Plot, du hast, je nachdem, was für ein Spiel du machst, Rollenspiel, Adventure oder so, hast du natürlich auch immer eine Grundlinie, die du verfolgst und so weiter, aber ein Spiel wird ja mechanisch irgendwie verflochten mit Gameplay und mit ganz viel anderen Zeug. Und es gibt natürlich auch Art Designer zum Beispiel, die auch mit dir zusammenarbeiten müssen. Und das ist eine ständige Teamarbeit. Sehr viel stärker als bei einem Buchautoren zum Beispiel. Das ist wirklich eine Arbeit, wo du eher sehr viele Kompromisse auch eingehst irgendwo, weil dann, das kann sein, dass ein Programmierer zu dir kommt und sagt so, ja, die Idee ist voll geil. Aber wir können sie nicht realisieren, weil Budget oder weil Technik oder so. Und da musst du als Autor auch eine Lösung dafür finden. Und das ist dann überhaupt nicht so, wie du es gerade gesagt hast.
Wie sieht denn so dein typischer Tag aus, wenn du an einem Projekt arbeitest?
Das kommt so ein bisschen auf die Phase des Projekts an. Also es gibt Tage, wo ich mich wirklich dann einschließen muss. Oft arbeitet das Gehirn so, wie man es nicht möchte. Und die Ideen kommen dann irgendwie zu völlig unmöglichen Zeiten. Wenn man sich nämlich an den Schreibtisch setzt, dann passiert nichts. Und dann fährst du Auto oder stehst unter der Dusche oder du hast jetzt gerade was anderes zu tun und auf einmal sagt dein Unterbewusstsein, hier sind die Ideen, da sind die Ideen, mach doch dies, mach doch das. Und deswegen habe ich keinen geregelten Tagesablauf. Das ist eher so, dass ich so auf Deadlines hinarbeite. Also das heißt dann irgendwann zum Beispiel, wir brauchen bis Freitag die und die Texte, die und die Dialoge und dann kriege ich das irgendwie bis dahin hin. Und es kann sein, dass ich manchmal morgens aufstehe, einen Kaffee trinke und dann auch sofort auf Ideen komme. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwie, wie gesagt, nachts um zwei, hundemüde, auf einmal so, zack, das ist es. Und dann mich dann doch nochmal für ein, zwei Stunden hinsetzen muss und was runterschreiben möchte.
Wie genau arbeitet man da eigentlich so als Autor?
Also was sicherlich jeder Autor macht oder was sehr viele Autoren machen, ist, man arbeitet so am Anfang mit Mindmaps oder man legt sich das erstmal da. Also jeder Autor ist ein bisschen anders. Es gibt auch welche, die schreiben es dann einfach direkt runter. Jeder arbeitet auch so ein bisschen anders. Aber meine Methode ist, ich mache mir eine Mindmap. Also ich schreibe mir das auf so kleine Zettel drauf und klebe mir das an eine Wand. Und dann werden dann so, wirklich alles in meinem Büro wird zweckentfremdet als Pinnwand. Und dann habe ich irgendwann halt wirklich eine riesen Liste mit Zeug. Da stehen die Charaktere drauf, da stehen, wie die Verhältnisse, die Figurenkonstellationen zueinander stehen und so weiter und so fort. Und das lasse ich dann erstmal ein bisschen sacken und dann wird's konkret. Dann werden Charakterprofile erstellt, dann werden erste Dialoge erstellt, dann finde ich heraus, man geht mit den Figuren sozusagen Kaffee trinken. Man findet heraus, wie die so ticken, wie die sprechen, was so ihre Spleens und so weiter und so sind. Und da machst du es wirklich so, wie man es kennt. Das ist, wie Drehbuchautoren zum Beispiel, einfach das ein Skript runterschreiben und so weiter. Komme ich irgendwann wieder, überarbeite das und so. Und der letzte Schritt, die Übertragung in Spiel, ist tatsächlich eine rein technische Form. Es ist auch je nach Projekt unterschiedlich. Und der letzte Schritt danach ist, funktioniert es im Spiel? Das ist das Spannende, weil es kann ja sein, dass du es dann playtestest und merkst, shit, der Text ist viel zu lang oder verdammt, wir haben vergessen, dies und das zu erklären. Und dann musst du dann nochmal zurück und das dann nacharbeiten sozusagen.
Wie wird man eigentlich Spieleautor? Da gibt es ja auch keine richtige Ausbildung, habe ich das Gefühl.
Das ist gar nicht ein bisschen verallgemeinern, wie wird man überhaupt Autor? Und das ist tatsächlich so, dass man da wirklich als Quereinsteiger reinkommt. Ich hatte einfach Glück und habe interessante Menschen kennengelernt, die an Spielen arbeiten und wir sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir mal zusammenarbeiten sollten. Und das ist wirklich nichts, worauf man ausbildungstechnisch hinarbeiten kann. Also es hilft natürlich, irgendwas zu haben, was mit Medien irgendwie zu tun hat. Wenn man zum Beispiel irgendwie eine auf einer Fachhochschule war und hat da zum Beispiel mit Film was gemacht oder Kommunikationsdesign oder sowas studiert, irgendwie so. Das hilft auf jeden Fall, weil man dann mit der Materie vertraut ist, aber du kannst dich jetzt nicht dann auf einmal bewerben und sagen, so hier, ich bin der Autor. Das machen, also es gibt solche Firmen, die das machen, aber es hilft immer das Portfolio. Man muss vorher vielleicht schon selbst mal irgendwo anders Geschichten geschrieben haben, man muss irgendwelche anderen Publikationen gemacht haben und so. Du musst einfach zeigen, dass du als Autor was gemacht hast und vielleicht was auf dem Kasten hast. Und dann ist es tatsächlich, also man macht es über Verknüpfung, über soziale Kontakte tatsächlich irgendwo. Und wenn du dir Stück für Stück dein Portfolio aufgebaut hast, kommst du da rein. Wie wird man Autor? Man macht es einfach. Man kommt wie bei vielen Quereinstiegsberufen. Man muss es versuchen und irgendwann gelingt es bestimmt, wenn man lange dran bleibt.
Michael Tschatschupan war das, der schreibt Geschichten für Spiele. Ich habe ihn im Pressebereich auf der Gamescom getroffen. Da war er da, um sich ein paar Vorträge anzuhören auf der GDC, der Spieleentwicklerkonferenz. Und er sagt, wenn ihr auch Spieleautor werden wollt, wenn ihr auch die Geschichten in Spielen schreiben wollt, wenn ihr dafür verantwortlich sein wollt, dann müsst ihr schreiben, schreiben, schreiben. Und wollen wir nochmal reinhören in wie es auf der Gamescom klingt. Ah, schön. Diese Menschenmassen, die schlurfen. Ganz viel Geschlurfe ist das. Ah, Menschenmassen und Laser. Ganz viele Laser, die durch die Hallen strömen. Und T-Shirt-Kanonen. Schön. Das war's mit Trackback heute. Das war heute ein Games-Spezial über die Gamescom. Die größte Spielemesse der Welt und überhaupt des Universums vermutlich. In Köln. In Köln-Deutz-Messe. Ist riesengroß wirklich. Ganz, ganz viele Menschen sind da. Über 300.000 Menschen werden erwartet. Die Spiele waren dieses Jahr gar nicht so spannend, zumindest die großen nicht. Es gab ein paar Überraschungen, zum Beispiel dieses Weltraumspiel, ob das alle abfahren, dieses Stellaris, wo man sein eigenes Universum simulieren kann. Das war ganz schön. Und natürlich waren die Menschen auch immer sehr interessant. Und das ist tatsächlich der Grund, warum viele Leute da hinkommen, um Menschen zu treffen, um Freunde zu treffen, um Gespräche zu haben mit interessanten Leuten, die interessante Dinge machen. Das Ende macht in dieser Sendung ein Song. Und zwar His Name Was Sean von Duckbridge. Das ist ein Künstler, der kommt aus Amsterdam. Und der hat die Musik gemacht für ein Spiel namens Luckslinger. Und Luckslinger, das ist so eine Art Western-Hip-Hop-Spiel. Also Cowboys, die sich abschießen, auf Zügen und so, Dinge ausrauben. Aber es ist pixelig und es ist mit Hip-Hop unterlegt. Und wie das klingt, das hört ihr jetzt. His Name Was Sean von Duckbridge. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Dennis Kogel. Das war Trackback im Games-Spezial. Nächste Woche ganz regulär über Netzkultur. Da freue ich mich auch drauf. Habt einen schönen Abend. Geht raus und lasst euch zum Glück nicht so sehr verbrennen von dieser schrecklichen Sonne und den Temperaturen und spielt einfach mal ein Videospiel. Macht's gut!
Fritz.
Und das hört man.